brauche immer noch einen Pult. Ich habe so eine schwere Bibel, weiß nicht, ob ihr die kennt. So ein dickes Ding. Und das fällt dann. Und dann. So. Bisschen zu hoch jetzt. So, ich glaube, das war's. Ja, wer mehr von mir wissen will, der kann ja nochmal nachfragen. Fackelträger.de kann man googeln und surfen, dann hat man das. Aber ich brauche mich bei euch nicht mehr vorstellen. Ich freue mich, dass ich wieder hier sein darf. Und ich habe eine Predigt. Meine Frau sagt, wie kommst du denn auf die Predigt? Und da sage ich, ja, habe ich am Anfang dieses Jahres gelesen. Ich lese ja, versuche immer einmal im Jahr durch die Bibel zu lesen und dann kommt man dann irgendwann so im Frühjahr dann auch durch Samuel. Jetzt bin ich in Esra und Nehemia und Esther und dann geht es irgendwann durch den Hiob durch, oh wei, und dann die Psalmen. Also so läuft das. Und da kam ich damals durch den ersten Samuel und hat mir dieses Lobpreislied von der Hannah sehr gut gefallen. Und wenn man das jetzt mal strukturiert sieht, ich wünschte, ich könnte es zusammenquetschen, aber das überfordert mein PowerPoint und euer PowerPoint. Aber wir gehen aber zurück, dass ihr die Struktur seht, wie ich auf diesen Gedanken gekommen bin. Auf der ersten Seite ist es so, da, wunderbar, ups, wieder. Das Gelbe ist, sie fängt an, sich zu freuen. Da oben steht das, das Herz freut sich in dem Herrn und mein Mund ist erhöht, mein Horn oder mein Haupt oder meine Krone, je nach Übersetzung, ist erhöht. Und jetzt kippen wir, das ist gelb, und jetzt kippen wir mal auf die zweite Seite. Und da endet der Psalm wieder, auch mit demselben Horn, seht ihr das? Also der Psalm ist eingebettet in diese Freude. Und die Frage ist, wie kommt Hannah zu dieser Freude? Und dann gehen wir wieder zurück. Und dann haben wir die orangene Struktur. Und das heißt, er ist heilig, keiner ist so wie er. Und er ist der Fels. Und wenn wir runterkippen auf die zweite Seite, am vorletzten, da ist die Grundfeste der Erde, ist gehört dem Herrn und hat den Erdkreis aufgestellt. Das heißt, dort wird der Herr beschrieben, wie er ist. Und sie freut sich in dem Herrn, sie freut sich, wie er ist, das ist der innere Mantel dann. Und dann gibt es noch einen Kern. Und das ist das Blaue, ihr ahnt es schon, der Bogen der Starken und der Schwachen, der Satten und der Hungrigen, der Unfruchtbaren und die viele Kinder hat und dann weiter. Der tötet und lebendig, der Totenreich führt und wieder herauf, der arm macht und reich macht, erniedrigt und erhöht. Das sind immer so Dubletten. Das ist, was Gott tut. Und das ist die Struktur von Hannas Gebet. Sie freut sich, weil sie Jesus kennt und weil sie Gott kennt, wie er ist und weil sie erlebt, was er tut. Das ist dieser Dreiklang. Aber bevor wir dahin kommen, müssen wir doch nochmal einen Vorklapp machen. Was passiert denn in 1. Samuel 1. Und in 1. Samuel 1 fängt sie nicht mit dem Gebet der Freude an, sondern mit einer langen Zeit der Not. Genau. Es sind viele Jahre der Not. Und das ist mir aufgefallen. Man muss manchmal in der Schrift genau hingucken, was da steht. Und aus seinem Kindergottesdienstmodus rauskommen. Kindergottesdienstmodus ist, da kommt der David mit seiner Schleuder, haut einen Goliath um, wird König und singt nur noch Psalmen. Also das ist nice, aber man übersieht, dass manchmal lange Phasen des Krieges dazwischen waren. Und hier habe ich was entdeckt. Die Hannah will ja Kinder kriegen. Elkana ist ihr Mann, der hat aber noch eine zweite Frau, die Penina. Und dann heißt es, dass sie es nicht kriegt, diese Hannah, sie kriegt keine Kinder. Penina hat aber schon Kinder. Und jetzt ist da eine Widersacherin in 1, Vers 6. Und ihre Widersacherin kränkte und reizte sie sehr. Weil der Herr ihren Leib verschlossen hatte, Vers 7, so ging es alle Jahre, wenn sie hinaufzogen. Achtung, so ging es alle Jahre, während sie hinaufzog. So, nicht so ging es in einem Jahr X. In dem Jahr hat die Penina sich nicht beherrscht, sondern hat mal gestachelt. Sondern das hat die fröhlich immer gemacht. Und so lernen wir, es gibt viele Jahre der Not. Und wir übersehen das manchmal auch in unserem christlichen Leben, dass es viele Jahre der Not gibt. Was ist die Not in ihrem Fall? Sie ist kinderlos. Und jetzt nehmen wir mal diese Losigkeit, dass etwas fehlt. Bei dem einen oder anderen sind es tatsächlich auch Kinder. Man kann keine Kinder kriegen und es ist Kinderlosigkeit und es ist hart. Bei dem anderen ist es die Ehelosigkeit. Man will endlich einen Ehepartner haben und man kriegt den nicht. Und bei dem anderen ist es die Partnerlosigkeit, weil der Ehemann schon verstorben ist oder die Ehefrau. Vielleicht ist es die Arbeitslosigkeit, die dich bedrückt. Vielleicht ist es die Freudlosigkeit, dass man durchs Leben geht, aber irgendwie es fehlt es einfach, man guckt jetzt die Nachrichten und irgendwie ist die Luft raus, oder? Also warum auch? Gell? Es ist die Sinnlosigkeit im Leben, dass man langsam zurückschaut und sagt, gut, was hat man denn jetzt erreicht? Hat ein paar Touren gemacht, hat ein paar Leute begrüßt, hat ein bisschen was gemacht, war oft in der Gemeinde. Aber was kommt am Ende des Lebens? Die Sinnlosigkeit. Und im Kern vielleicht die Gottlosigkeit, was uns jagt. Die Distanz zu Gott. Und es sind viele Jahre der Not und es sind viele Jahre der Kränkung, wo die Widersacherin es ihr auch reinreibt. Also man könnte ja auch lesen, und Penina ging mit ihr hin und sie opferte mit ihr und sie weinte mit ihr und sie betete für sie. Er sagt, tut mir auch leid, dass ich hier die Kinder kriege, aber komm, wir beten zusammen. Sondern das war auch so eine richtige Nervensäge, die hat auch wirklich noch provoziert und hat es ihr noch reingerieben. Jetzt machen wir Familienbild mit allen Kindern. Und was für den einen was sehr schön ist, ist für den anderen ein Stich ins Herz. Und ihre Widersacherin, 1 Vers 6, kränkte und reizte sie sehr. So ging es alle Jahre. Es war eine lange Zeit der Not. Und was ich so erlebt habe, und ich habe nicht Zeit, das alles breit zu treten in diesen letzten Jahren, was ich so erlebt habe und wie es uns geht bei uns in der Klostermühle, das ist schon eigenartig, wenn dann im Jahr 2020 einfach das Haus geschlossen wird. Und dann 21 kommt mein Kollege, ich muss mal kurz mit dir reden, mein Bibelschulleiter. Ich sage, ja, wenn er kurz mit mir redet, was wird schon sein? Setze ich hin und sage, ich wollte noch kündigen, mündlich, für nächstes Jahr, dann bin ich dann mal weg. Ich sage, den Bus habe ich nicht kommen sehen. Und dann, das war genau in diesem Jahr, wo er gehen wollte. Im März ist dann unser Bibelschulleiter gegangen, Michael König, versucht noch was Neues, alles gut. Wir verstehen uns gut, haben uns lieb, aber er will was Neues. Und das ist aber auch das Jahr, wo unsere Geschäftsführerin geht. Und in Rente, kann sie auch nichts für, muss ja noch mal sein. Und dann ist letztes Jahr unser Koch verunglückt im Autounfall und er ist Anfang dieses Jahres daran gestorben. Das ist unser Chefkoch. Und dann hat mein Kollege letztes Jahr noch einen Gehirntumor bekommen. Ja, und dann haben wir noch ein bisschen Pandemie. Und dann fängt jetzt noch ein Krieg an. Dann gehen die Kosten hoch. Also denkst du auch, Herr, was ist jetzt los? Und dann hast du natürlich privat auch was. Unsere Kinder werden älter, die gehen aus dem Haus, da macht man sich Sorgen. Das verstehen Kinder nicht. Sag, Alter, ich habe alles im Griff. Das ist klar, ich hatte auch nie Sorgen um mich. Aber jetzt wird man älter, da hat man plötzlich Sorgen um die Kinder. Und dann hat man noch Eltern und die Eltern werden älter. Viele Grüße an die Übertragung. Meine Schwiegermutter lässt herzlich grüßen, wäre sehr gerne hier gewesen. Wir hätten es fast geschafft, aber sie lässt grüßen, meine Frau auch und mein Schwiegervater. Aber meine Eltern werden auch Eltern in Stuttgart, die sind auch weiter weg. Und dann wird man schon so zerrissen, wie pflegt man, wie geht es weiter, was bringt die Zukunft. Und das ist eine lange Zeit der Not. Und manchmal wird im Glauben so suggeriert, ja, also es muss ja fluppen und alles laufen. Und wenn da mal was krumm liegt, dann kriegen wir das gar nicht geregelt. Ich bin ein Mann, ich ertrage manches, aber es soll bitte kurz sein. Kurz. Also da muss ich einmal zum Zahnarzt, mag ich nicht, aber dann ist auch gut. Am anderen Tag ist auch gut. Ich mag nicht, wenn er sagt, sie kommen in 4 Wochen wieder und in 8 Wochen, dann gucken wir nochmal weiter. Also das kann ich gar nicht gebrauchen. Einmal kurz, okay. Aber es ist eine lange Zeit der Not. Und da kommen viele Leute und sagen, ja, da musst du mal gucken, ob das alles mit dem Gottesverhältnis in Ordnung ist und ob da nicht Sünde ist. Und da sage ich, die kann ich jetzt auch noch gebrauchen. Und die Schrift sagt eigentlich eher, es ist eine lange Zeit der Not. Und ich bin sehr froh, dass ich was im Internet gefunden habe. Es gibt auch was Schönes im Internet, das nennt man Above Inspiration. Und das kann ich mal empfehlen. Und da kommt so eine Ermutigung und sie sagen, you have to trust God in the trials. Du musst Gott in den Tests, in den Versuchungen, in den Prüfungen vertrauen. Bleib dran. Bleib dran. Und der ganze Abschnitt dort, da gibt es viele YouTube-Clips, manche sind so olala, manche sind aber ganz gut. Da sagt er in dem einen, bei menschlichen Tests geht es darum, die Antwort zu kennen. Geht man Abi, Ausbildung, Lehre, Führerschein, Examen, Lehre, Meisterprüfung, da muss man wissen, da wird man abgerufen, was man weiß. Das ist ein menschlicher Test. Bei göttlichen Tests geht es nicht darum, alle Antworten zu kennen, sondern Gott zu vertrauen, der alle Antworten kennt. Es geht gar nicht darum, alle Antworten zu kennen. Und das ist eine Lektion, die habe ich nicht nur in den letzten 2 Jahren, sondern in den letzten 5, 6, 8, 10 Jahren, ja, 8, 10 Jahren ist es jetzt auch schon her, wo ich gedacht habe, wenn ein Problem ist, dann muss man an die Ursache des Problems und dann muss man das reparieren und dann geht das wieder. Und wenn da irgendwo Streit war, dann muss man sich vergeben und dann geht das wieder. Und dann hat man das wieder gelöst. Und ich stelle fest, man findet nicht immer eine Lösung zu Sachen. Als mein Kollege Hans-Peter Reuer starb, da haben auch alle geschrieben, warum der starb. Das lag daran oder deshalb und das macht den Sinn. Ich habe bis heute noch keine Idee, warum der gestorben ist. Ich kriege es nicht raus. Ich habe keine Antwort. Und das möchte ich gleich sagen, wenn es hier um Schmerz und Leid geht. Ich werde keine Antwort geben. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es nervt. Aber ich möchte lernen, Gott zu vertrauen. Und ich muss akzeptieren, dass ich die Antworten nicht immer habe. Mein Vater sagt in diesen Verhältnissen immer, you can't unscramble scrambled eggs. Scrambled eggs ist Rührei. Also er sagt auf Deutsch, du kannst Rührei nicht entrühreiern. Das ist so ein englischer Spruch. Also wenn ich anfange zu kochen, das passiert manchmal, fange ich immer mit Spiegelei an und es endet im Rührei. Also ich versuche es immer, aber es ist immer ein Unglück und nachher sage ich, na, ist jetzt auch egal, dann rühre ich halt rum. Und wenn man dann die 3 Eier dort verrührt hat, und sagt man, nee, ich wollte doch ein Spiegelei, ist das ultimativ schwierig, aus dem Rührei wieder ein Spiegelei zu basteln. Und man muss einfach feststellen, das geht nicht. Du kannst Rührei nicht entrühreien. Was sagt mein Vater? Mein Vater wollte mir ein Kochrezept beibringen. Nein, was will mein Vater mir damit sagen? Er sagt, es gibt Dinge, die kriegst du nicht mehr auseinandergepflückt. Die kriegst du nicht mehr erklärt. Da kommst du nicht wieder zurück. Bei göttlichen Tests ist es nicht darum, dass wir die Antworten kennen, sondern dass wir zu dem gehen, der die Antworten kennt. Und ich habe so den Eindruck in meinem Leben, dass der Herr manchmal dort sitzt und sagt, wie lange hat er denn jetzt wieder gebraucht, bis du zu mir kommst? Das war jetzt ein halbes Jahr, das üben wir nochmal, dann kommt das nächste Problem. Und dann habe ich ja gelernt, und jetzt bin ich 3 Monate schneller. Und dann komme ich zum Herrn, der sagt, ja, der war schon besser. 3 Monate hat es jetzt rumgezickert und da rumgemacht und gewirbelt. Dann üben wir nochmal. Nächste Problem. Und denkst, oh Herr, bitte. Und ich möchte lernen, schneller zum Herrn zu kommen. Gottes Ziel auf Erden ist, dich nicht glücklich zu machen. Wir müssen aufpassen, was wir heute als Fromme so sagen. Mir gefällt dieser Clip, weil er ehrlicher ist zu dem, was ich erlebe, als was mir manche Frommen eine beste Absicht sagen. Gottes Ziel auf Erden ist nicht, dich glücklich zu machen. Wir denken immer, kommt zu Jesus, wird alles heil und rosarot. Ehe fluppt, Kinder wachsen und man stirbt im Alter friedlich auf einer Bank, ohne Schmerzen vorher. Die Arbeit wird nicht losgehen, wir haben alle genug Geld, um uns noch ein Carport und ein Ferienhaus auf Mallorca zu leisten. Das ist es aber nicht. Gottes Ziel auf Erden ist, dich geistlich reif werden zu lassen. Versuch das mal zu sehen. Es erklärt nicht alles Leid, aber für mich ist es eine neue Perspektive, nicht rumzudoktern, wie kriege ich das Problem mit meiner Küche gelöst, wie kriege ich das Problem mit meiner Mutter gelöst, wie kriege ich das Problem mit meinem Kollegen gelöst und muss ich eine Anzeige starten und was ist mit den Finanzen? Sondern zu sagen, Herr, ich denke und mache und tue, ich bleibe fleißig ist immer, aber ich vertraue dir, ich komme zu dir und ich möchte lernen, was du mir beibringst. Und ich erlebe in diesen letzten 2, 3 Jahren Dinge, die ich so nicht erfahren hätte. Und ich muss lernen, schneller zu Gott zu gehen. Das ist ein ganz interessanter Artikel. Und das erlebt eben die Hanna eine lange Zeit der Not. Aber dann kommt der zweite Punkt. Sie geht zu Gott. Sie geht im Gebet zu Gott und sie klagt Gott. Und das haben wir hier in Vers 10, da heißt es, und sie war von Herzen betrübt und betete zum Herrn und weinte sehr. Und da kommt gleich Punkt B, gleich hinterher. Und dann weint sie und sie murmelt darum, worauf der Priester sagt, sie ist besoffen. Ist auch bezeichnend, dass der Priester als Erster an Alkohol denkt. Sie hat aber nur gebetet und dann sagt sie, ich bin ein betrübtes Weib, Vers 15, Wein und starke Getränke habe ich nicht getrunken, sondern mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Sie ging eben nicht zum Eli, sie ging eben nicht zu Penina, nimmt sie am Kragen und schüttelt sie und sagt, das kriege ich noch, ich krieg noch 10 Kinder mehr als du. Oder sie geht zum Elkana und schimpft noch weiter rum, sondern sie geht zum Herrn. Ich möchte lernen, in die Gegenwart Gottes zu kommen und ihm mein Leid zu klagen. Ich beobachte meine Reaktion, wenn es mir schlecht geht, im Beruf irgendjemand was Komisches sagt, gehe ich zu meinem Kollegen, zu meinem Seniorkollegen, das ist einer der Liebsten, das ist der Heiner. Dann sage ich, Heiner, das hat der Pfarrer gesagt und die fanden das doof. Und dann sagt der Heiner immer, Stefan, so schlimm war es auch nicht und du machst das gut und ich bete jetzt für dich. Und dann hilft er mir. Und wenn es hart auf hart kommt mit den Kollegen oder so, gehe ich zu meiner Frau und sage, Hilfe, das haben die wieder gesagt und das ist alles so schrecklich und muss meine Frau mich wieder aufbauen. Oder mein Vater oder mein Seelsorger und ich gehe rum. Und ich muss lernen, in der letzten Zeit schneller zu Gott zu kommen. Mal eine Frage heute, wie schnell gehst du zu Gott? Wie schnell gehst du wirklich zu Jesus? Ich habe so eine Laufstrecke und die läuft über so eine schöne Höhe und irgendwann läuft die sehr gerade, was sehr gut ist in meinem Alter. Da muss man nicht viel denken, passiert auch nichts und dann kann man viel beten. Und dann kommt man an so einen Punkt, wo ich dann auch tatsächlich bete. Und das ist dann der Punkt, wo ich Gott wirklich klage und wo ich lernen muss. Das ist der Ort, wo ich mein Herz ausschütten muss und nicht bei den Menschen. Wir machen es aber komischerweise gerade umgekehrt. Ich schütte mein Herz bei den Kollegen, bei den Nachbarn, bei meiner Frau aus und bei jedem, der mir in die Quere kommt und schimpft wie ein Rohrspatz, komm zu Gott und werde ganz politisch korrekt und sage, himmlischer Vater, wir loben dich. Und er kommt da ganz fromm und wir blöffen und er sitzt da oben und sagt, ich weiß doch, wie es dir geht, du hast doch eben ganz anders geredet, red doch mit mir normal. Und ich muss lernen, es umzudrehen, bei Gott zu schimpfen und zu heulen und zu klappern und zu zagen, um mich dann bei den Menschen in Contenance, das kennt man heute nicht, das ist so ein bisschen in Zucht und in Anstand zu halten. Denn was hat meine Familie davon, wenn sie das abkriegt, was in dem Beruf passiert? Was hat der Beruf davon, wenn sie das abkriegen, was in der Familie passiert oder in der Gemeinde? Und ich muss irgendwo hin mit meiner Not und ich will das lernen von der Hannah, zu Gott zu gehen und dort ehrlich zu werden und zu jammern. Und dann kommt drittens das Gebet der Freude. Und also, sie kriegt nachher ihr Kind, das ist der Samuel, aber sie hatte das dem Herrn versprochen und muss es jetzt diesem Eli abgeben, diesem Priester. Und es heißt, als der Knabe entwöhnt war, es ist, kann ja sein, aber ich tippe mal, war ein bisschen länger, kann auch länger stillen, vielleicht waren es 3-4 Jahre, aber 4-5 ist auch noch ein kleiner Bengel und zu wissen, den gibt man jetzt an irgend so ein kirchliches Internat und da geht's zu. Ich sage nur, mal nachlesen, was da alles abgeht in dem Internat, habe jetzt keine Zeit. Und sie muss das, worum sie gebeten hat, jetzt ist der Herzenswunsch gekommen, sofort wieder loslassen. Überlegt euch mal, ihr wollt einen Job und dann sagt der Herr, sehr schön, das machst du ein halbes Jahr und dann lässt es wieder los. Jetzt hast du einen Partner und dann wird er plötzlich krank oder verstirbt. Jetzt hast du eine Gemeinde und auf einmal musst du umziehen und fängst wieder in einer anderen Gemeinde an und musst suchen, wie du zurechtkommst. Und was sagt sie? Und das finde ich ganz groß. 3a, ihr seid klasse. Sie singt, der Herr ist meine Freude. Mein Herz ist fröhlich in dem Herrn. Der Herr ist meine Freude. Und das ist ganz groß von ihr. Und das ist etwas, was ich lernen muss in der letzten Zeit, immer wieder die Freude am Herrn zu finden. Und wisst ihr, was auch noch interessant ist? Ich glaube, man darf sie finden. Ich hatte zwischendrin eine Phase, da dachte ich, boah, der eine hat Krebs, der andere liegt im Koma, der nächste ist krank, der nächste hat dieses Wehwehchen, meine Mutter ist da und was machen wir alles und hier und dort. Ich glaube, ich muss jetzt fasten, ich darf nie mehr was Fröhliches machen, alle Lieder aus, Fernseher raus, nicht mehr Zeitung lesen, nicht mehr lachen und nur noch in Sack und Asche trauern und dem Herrn klagen. Und ich bin so froh, dass immer wieder steht, nein, du darfst dich freuen in dem Herrn. Nehemia sagt das, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Es ist sogar eine Stärke. Es ist keine Kunst, es ist kein gutes Zeichen, sich in die Ecke zu verkriechen, dort Trübsal zu blasen und zu heulen und zu jammern und jedem mitzuteilen, wie elend es einem geht. Sondern komm zum Herrn. Und sie singt, mein Herz ist fröhlich in dem Herrn. Nicht, weil ich ein Kind habe, das wäre schön. Nicht für die Gebetserhörung. Das ist auch schön, das ist, kommt noch oben drauf. Ich freue mich an der Gemeinde, ich freue mich am Beruf. Und es gibt auch in unseren Drama-Jahren, ihr müsst mich nicht bedauern, es gibt auch dort großes Segensreiches. Wir, hurra, wir haben überlebt 2 Jahre Pandemie als Hotel, in Anführungsstrichen. Wir hatten 2 tolle, volle Bibelschuljahrgänge, die Gott uns geschenkt hat. Wir haben tolle neue Kollegen bekommen, die Geschäftsführerin ersetzt und den Bibelschulleiter später ersetzt. Also wir erleben große Dinge. Aber das ist nicht allein die Freude, sondern die Freude am Herrn. Und das ist etwas, was ich lernen möchte. Freust du dich an der Gegenwart Gottes? Freust du dich an der Gemeinschaft Gottes? Ist er dein Lebenspartner über allem? Vor allem? Ich mag das Lied, ich glaube, ich habe es noch eingeblendet von den Alten, den Choral. Ich lerne gerade Choräle auch wieder auswendig, die sind für mich sehr inhaltsvoll. In dir ist Freude, in allem Leide, o du süßer Jesu Christ, durch dich wir haben himmlische Gaben, du der wahre Heiland bist, hilfest von Schanden, rettest von Banden, wer dir vertraut hat, wohl gebaut, wird ewig bleiben, Halleluja. Zu deiner Güte steht unser Gemüte, an dir wir kleben, in Tod und Leben, nichts kann uns scheiden, Halleluja. Ich mag das, die Alten haben es zusammengekriegt. In dir ist Freude, in allem Leide. Nicht, ich freue mich, wenn es Leid weg ist. Oder es ist alles Leid, oh, ich gehe unter. Sondern ich finde in den Dramen, in den Losigkeiten meines Lebens, die Freude am Herrn. Damit ist der Umstand noch gar nicht weg. Aber die Beziehung zu Gott ist so lebendig, so nah, dass du gar nicht anders kannst, als in dem Drama Gott zu loben. Ich habe gestern mit einer gesprochen, einer Krebspatientin, die bei uns zu Gast ist, eine Missionarin, die ihr Herz für den Herrn gibt und wo ich nicht verstehe, warum sie Krebs kriegt. Ich sage, ich verstehe es nicht, aber ich habe eine schöne Sache. Ich habe Vertrauen in den Herrn und ich habe Ruhe in dem Herrn. Und sie sagt, das ist ein Geschenk Gottes, das kann ich nicht machen. Ich habe eine Freundin, die hat auch Krebs und die verzagt und die zweifelt. Mein Kollege, der Gehirntumor hat, der kommt und sagt, der Herr wird es schon machen. Und dann provoziert er noch und er sagt, wer weiß, ob ich vor euch sterbe. Vielleicht ist jemand anders früher dran. Ich sage, danke, das ist jetzt auch eine Ermutigung. Aber wisst ihr was, er hat ja recht. Er hat ja recht. Wir müssen doch alle rekapitulieren und gucken, was ist es. Und auch bei ihm sehe ich noch keine Heilung, aber ich sehe, wie Gott ihn trägt. Das ist für mich das Wunder. Erlebst du das? In dir ist Freude, in allem Leide. Sie freut sich am Herrn. Wie die Hanna ist der Psalm umklammert mit Freude. Warum? Weil sie Gott kennt. Der Herr ist der Fels, Punkt B. Der Herr ist der Fels, erste Souveränität. Und der Herr ist heilig. Was heißt es? Er ist gut. Das heißt, er ist anders. Jesaja 55, Vers 8 und 9 heißt es, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Du kriegst es nicht zusammen, du kriegst es nicht erklärt, lass es. Above Inspiration, ich mache nochmal Reklame für die YouTube-Clips, da heißt es, don't meditate on the mess. Meditier nicht über das Drama, meditier über Gottes Wort. Und ich bin da so, ich meditiere Tag und Nacht dann und denke, oh, das saugt dann immer in die Probleme rein. Meditiere über Gottes Wort. Und Gott ist heilig und Gott ist anders. Und ich habe mich, Entschuldigung, aber das muss einfach sein, weil ich es so faszinierend finde. Wir hatten damals, ist ein bisschen schwer, aber das Leben ist ja auch schwer. Wir hatten damals eine Bibelschülerin, die hat dann geheiratet, hat 2 Kinder, junge Frau, und die ist 10 Tage vor ihrem 40. Geburtstag allerdings verstorben. Und sie hatte so eine Krankheit, ALS, wo sie einfach so immer mehr in sich zusammenfiel. Eine junge Frau, 39 Jahre, 2 Kinder, und du verstehst es nicht. Und ihre Schwester Claudia schreibt danach so einen Artikel und sie sagt, wenn das Wunder ausbleibt, Es geht nicht immer so, dass man dann sein Kind kriegt, seinen Partner kriegt, seinen Job, seine Gemeinde und alles gut wird. Es geht nicht immer aus. Und sie schreibt, zunächst lerne ich zu akzeptieren, dass mein Verstand Grenzen gesetzt sind und dass Gott niemals berechenbar oder manipulierbar ist. Auch nicht durch 24 Stunden Gebetsketten. Seht ihr, mein Kollege lag im Koma und ich dachte zwischendurch noch, boah, wir müssen mehr fasten, wir müssen mehr beten, wir müssen noch mehr ringen, wir müssen noch 24 Stunden und nochmal 24 Stunden. Und dann sagte ich, nein, ich habe es weltweit allen gesagt. Fackelträger international betet für ihn. Alle fragen nach ihm. Jeden Tag ist er morgens in der Morgenandacht in unserem Herzen. Wir beten für ihn und privat. Und er sagt, Gott ist nicht manipulierbar, auch nicht durch 24 Stunden Gebetsketten, die ihren Platz haben. Meine Beziehung zu Jesus ist wichtiger als das ersehnte Wunder. Auch in den dunkelsten Stunden habe ich Jesus als vertrauenswürdig und nah bei mir erlebt. Wow. Und sie zitiert Paul Deitenberg, der sagt, Gott wollte sich durch unsere Wunden verherrlichen, nicht durch ein Wunder. Wisst ihr, das ist für mich ehrlicher, es ist härter, aber es ist ehrlicher, was ich erlebe, als was mir manche fromm da hinstellen und sagen, das wird schon, alles wird gut. Nee, es wird nicht immer gut, aber es wird hoffentlich gut mit deiner Gottesbeziehung. Er ist einzigartig, er ist Gott allein. Er ist Gott allein. Ich lerne, alles ist an Gottes Segen und da heißt es, er weiß schon nach seinem Willen, mein Verlangen zu erfüllen. Es hat alles seine Zeit. Ich habe ihm nichts vorzuschreiben. Wie Gott will, so muss es bleiben. Wann Gott will, bin ich bereit. Übrigens, ich schmeiße die Flinte nicht ins Korn, ich gebe nicht auf, sondern wenn Gott will, bin ich bereit. Dann geht's weiter. Dann werde ich gesund, dann kriege ich den Job, dann mache ich weiter. Aber wann und wie, das liegt bei Gott. Der Herr ist der Fels und wenn alles wankt, er ist sicher und er hält uns. Und auf ihn ist die Welt gegründet. Er ist gewaltig. Und vielleicht ist das auch mal ein ganz praktischer Tipp nebenbei. Ganz wichtig, mal nicht nur Social Media zu gucken, die ja alle verlässlicher sind als unsere gerade Mainstream-Medien. Vielleicht mal Fernsehen ausschalten, Nachrichten nicht gucken, keine Talkshows, kein YouTube, keine Kanäle, keine irgendwas. Vielleicht mal wieder rausgehen in die Natur. Einfach mal stille werden. Sternenhimmel zu betrachten, ruhig werden und einfach sehen, Gott hat noch alles im Griff. Der Herr ist souverän. Und Punkt C, der Herr hat Macht. Der Herr hat Macht über unser Leben und da heißt es hier, da kommt diese Doubletten, er ist stark und schwach, er kümmert sich um die Starken, die Schwachen, die Satten, die Hungrigen, die viele Kinder haben, die unfruchtbar sind, er hat alles im Griff. Er hat die Macht über unser Leben, aber wir haben sie nicht. Wir haben sie nicht. Das müssen wir einfach akzeptieren. Und das große Finale ist, er hat die Macht über unser Leben, uns zu erhöhen. Und da kommen wir mal so schöne Doubletten. Da heißt es immer, er tötet und Vers 6 und macht lebendig. Er führt hinab zu den Toten und wieder herauf. Er macht arm und wieder reich. Er erniedrigt und erhöht. Er hebt auf den Dürftigen aus dem Staub und erhöht den Armen aus der Asche. Wisst ihr was? Es endet immer positiv. Und das ist wichtig. Auch wenn wir sagen, wir verstehen es nicht, auch wenn wir sagen, Leid ist da, wir sind nicht Spielball des Schicksals. Es ist kein Yin und Yang. Ich weiß nicht, ihr kennt das Schwarze und das Weiße. Das ist gut und böse und hoffentlich geht es aus und jeder trägt ein bisschen und jeder muss ein bisschen leiden. Nein. Bei Gott geht es runter, aber es endet immer positiv. Vielleicht würde ich den Einschub mal sagen, nicht immer hier auf dieser Erde, aber wir werden wissen, wir werden überleben. Jesus ist der Sieger. Jesus ist der Sieger und hat alles im Griff. Und ich finde es erschreckend, wenn auch wir frommen Panik haben, dass die Gemeinde stirbt wegen ein bisschen Pandemie. Da müssen wir nochmal das Wort Gottes wieder nehmen, wo Jesus sagt, und die Pforte der Hölle sollen die Gemeinde nicht überwältigen. Punkt. Der Herr hat sein Leib, das ist die Gemeinde, und sie wird überleben, bis er wiederkommt. Und sie wird ihm begegnen als Braut. Warum haben wir da Angst? Naja gut, ob das unsere Gemeinde ist, ist eine andere Frage. Aber das ist lokal. Da kann jeder zittern. Das tut gut. Aber die Gemeinde Gottes doch nicht. Jesus, der Sieger über Hölle, Tod und Teufel, darum preise ich ihn. Und das hoffe ich, dass ihr das erlebt, dass ihr lernen dürft und könnt. Jesus ist da in der Not. Jesus ist der Sieger, Jesus hat es im Griff. Ich verstehe es keinen Meter und es tut furchtbar weh, aber der Herr ist da. Und weil Gott souverän ist und weil Gott herrlich ist, das ist die letzte Folie, und weil er herrlich handelt, darum kann ich freudig sein, auch in allem Leide. Das ist so gerade ein bisschen aus meinem Leben. Und ich würde noch beten. Herr Jesus, wir wollen dir Danke sagen für dieses große Lied der Hanna und wir stimmen mit ein. Du bist groß und herrlich, du hast die Welt in der Hand. Du bist souverän und du bist Gott und wir sind es nicht. Und du handelst wunderbar und am Ende führst du immer zum Sieg und das ist gut zu wissen. Wir haben eine Hoffnung über den Tod hinaus und weil das so ist, dürfen wir uns freuen und wir dürfen fröhlich sein, auch an diesem Sonntag. Und vielleicht auch fröhlich in allem Leide. Danke, dass wir gleich Abendmahl feiern dürfen, an das erinnern, dass auch du durch Leid gegangen bist, aber gesiegt hast. Amen. Amen.
Wir werden jetzt ein Liedteil haben. Dankeschön. Wir werden einen Liedteil haben, mit dem wir uns einstimmen, auch auf das Abendmahl. Wir haben zwei Lieder von Stefan auch empfohlen bekommen, die ich mit sehr viel Freude auch reingenommen habe. Lange nicht mehr gesungen, aber ich glaube, allgemein bekannt. Und lasst uns von Herzen mitsingen.